Ja, alles klar. Und damit herzlich willkommen zur Teezeit Folge 17. Ja, heute mal an einem ganz anderen Aufnahmeort als sonst. Wir nehmen heute nämlich quasi in der Wohnung von Moritz' Eltern auf. Normalerweise jo,
am Küchentisch.
Genau.
Mit knarzigen Stühlen. Ich hoffe, man hört es nicht.
Ach, dieser Knarz.
Ja, ich darf mich nicht so viel bewegen, glaube ich.
Ach, alles gut. Alles gut, du.
Ja, und wir haben kein Stöfchen, deshalb, bevor es kalt wird, schütte ich mal schon mal direkt Tee ein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht heute.
Fangen wir mal heute mit dem Teetest an, nicht?
Ja, Teetest, und gibt es schon einen kleinen Ausblick vielleicht? Lass die Wand heile, Tobi.
Jetzt haue ich auch schon gegen Wände, kleine Randale. Ja, also ein Ausblick, weiß ich nicht. Wir kommen ja langsam in die herbstliche Saison.
Ja, also wenn diese Folge rauskommt, dann, also heute war schon sehr herbstlich. Ich fand es ziemlich frisch heute und die Bäume allerdings verlieren ihre Blätter. Die heutige Aufnahme ist tatsächlich am 25. September, ein bisschen später.
Also mal nicht ganz.
Hat halt zeitlich mal nicht gepasst, ja, Standardaufnahmetermin. Genau.
Das heißt, wenn die Folge rauskommt, sind wir näher dran als je zuvor.
Gut, der heutige Tee ist wieder von dir mitgebracht.
Genau, heutige Tee der Folge, der ist auch erneut, wir hatten sie auch schon in diesem Podcast einmal vorgestellt, vom Teekontor aus der Tiergalerie Dortmund. Der lag mir jetzt gerade vor, deswegen habe ich ihn mitgenommen.
Er riecht sehr minzig.
Ja, du hattest vorhin ja schon an dem Tee gerochen und auch da stimme ich dir zu, dass er sehr minzig schmeckte.
Ja, aber er schmeckt anders, er schmeckt leichter, finde ich. Schöner Kräutertee.
Ja, also in dem Tee drin ist unter anderem auch Nana-Minze und ich hatte beispielsweise auch einen Nana-Minztee, der, ja, ich sag mal, schon in eine ungefähr gleiche Richtung ging, also nicht ganz weit davon entfernt war. Jetzt müsste man natürlich herausfinden, ob die Nana-Minze eventuell ein bisschen milder ist als Pfefferminze. Auf jeden Fall nennt sich der Tee der heutigen Folge Beduinenschreck. Und
was?
Ein Beduinenschreck. Ich weiß ja nicht mal, was eine Beduine ist. Ich schaue mal eben kurz nach. Gib mal eine Sekunde. Der Tee nennt sich Beduinenschreck. Beduine. So, Beduine bezeichnet einen, Achtung, wieder was gelernt. Beduine bezeichnet einen nomadischen Wüstenbewohner der arabischen Halbinsel, der syrischen Wüste, was sind Zungenbrecher, des Sinai in Teilen der Sahara und im israelischen Negev.
Genau. Okay, aber Beduinenschreck, das klingt schon irgendwie ein bisschen komisch.
Beduinenschreck klingt jetzt erst einmal so, als würde man,
Ja, es klingt. Es klingt falsch, ein bisschen nach Zigeunersoße oder so.
Ja, Beduinenschrecktee. Das ist wohl eine relativ übliche Kräuterteemischung. Die gibt es nicht ausschließlich beim Teekontor wohl. Aber mitunter eben. Woher jetzt genau dieser Name herrührt, das ist ja eine Frage, die jetzt wohl heute offen bleibt.
Wenn es jemand weiß, kann er es uns schreiben. Ja,
also wenn jemand weiter in den tiefen Wikipedias forschen will, bis er eine Lösung auf diese Frage hat.
Genau, weil dann im Internet kann man nur bei Wikipedia suchen.
Genau, richtig.
Da findet man die einzigen verlässlichen Quellen.
Auf jeden Fall, dieser Tee. Das muss ich nicht von Wikipedia ablesen. Auch wenn da bestimmt die Wahrheit stünde. Dieser Tee besteht aus Pfefferminze, Nana-Minze, Orangenschalen, Ingwerstücken, Kakaoschalen, Kaktusblüten und ist ohne Aroma.
Ah, das Gelbe da drin sind Kaktusblüten.
Genau, das scheinen Kaktusblüten im geringen Maße zu sein.
Den Tee sollten wir in 10 Folgen nochmal trinken. Man muss dazu nämlich sagen, um Tobi jetzt mal zu zitieren, der ist ja ungleichmäßig in der Packung verteilt. Ja. Also der hat sehr grobe Blätter, sehr grobe Stücke und sehr fein. Und wie das auch bei Chips-Packungen gerne so ist, unten sind die ganzen Krümel.
Ja, unten sammeln sich die Krümel,
Das Ding sieht unten deutlich dichter aus und ist deutlich feiner. Dementsprechend vermute ich auch, dass da der Anteil von den verschiedenen Komponenten auch anders ist.
Klar, absolut. Also ich glaube, dieser Tee schmeckt, wenn du damit jetzt noch 3 Kannen machst oder so, wahrscheinlich in 4 Kannen dann doch noch mal ein bisschen anders als heute. Da bin ich mir auch sehr sicher.
Vielleicht kommt er ja noch mal zurück.
Ja, vielleicht kommt der Beduinenschreck ein zweites Mal hier Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich mag den Tee ganz gerne. Geht ganz gut runter. Und jetzt im Herbst, ne, trinke ich auch mal wieder öfter Tee. Im Sommer habe ich wenig Tee getrunken, muss ich sagen, tatsächlich. Abgesehen von unseren Podcast-Aufnahmen.
Letzten Zeit nicht so oft, als es so warm war. Wobei es ja so abends eigentlich mal ganz gut tun kann, selbst wenn es warm war.
Absolut.
Oder man halt einen gekühlten Tee in irgendeiner Form zu sich nimmt. Aber wo wir gerade schon mal beim Thema Chipstüten sind und grob oben, fein unten, bist du eher so derjenige, der die groben, diese ganzen Stücke gerne isst oder lieber, wenn das alles schon so krümelig ist und du einfach nur so reingreifen kannst? Und
das ist bei mir relativ eindeutig. Ich mag die groben Stücke wesentlich lieber.
Ist bei mir auch ähnlich.
Also ich, bei meiner Freundin beispielsweise ist es so, das ist nämlich dann die zweite Frage, bist du ein Typ, der Chips ohne Dips essen kann oder musst du immer einen Dip für Chips haben?
Chips immer ohne Dip, Tortillas immer mit Dip.
Okay, gut, weil bei ihr ist es prinzipiell beispielsweise alles erstmal mit Dip.
Ey, ich finde, Chips sind an sich schon so unfassbar intensiv. Ja, die haben so eine krasse industrielle Würze, da brauche ich echt keinen Dip mehr.
Ich esse tendenziell, ich kann sogar Tortillas, also diese dreieckigen wunderbaren Tortilla-Chips, kann ich ohne Dip essen. Ich brauche keine, ich mag's, aber ich brauche keinen Dip
nicht
dazu.
Wenn sie nur gesalzen sind.
Nur gesalzen?
Finde ich, die muss man dann mit weg. Dip. Also gerade so ein Guacamole-Dip oder so ein Salsa-Dip, das ist schon, finde ich, macht das, hebt das nochmal auf ein ganz anderes Level.
Ach, meinst du? Also ich kloppe die auch so weg, ich habe da kein Problem mit.
Okay, gut, im Zweifelsfall, ich gebe zu, würde ich die auch einfach so wegkloppen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer mit Dip nehmen.
Ja, gut, würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht immer machen. Also ich bin oft der Typ, ich war auch noch nie der beispielsweise Typ, der Dressing im Salat oder so mochte, um ehrlich zu sein.
Echt?
No shit.
Ich finde das sonst echt viel zu trocken.
Ja, aber ich habe früher meinen Salat am liebsten so gegessen und ich habe Dressings nie geglaubt. Also ich mag Dressings auf meinem Salat mittlerweile schon ganz gerne, aber ich war, wenn ich zu Hause mir selbst einen Salat machen würde, dann würde ich mir, glaube ich, nie den Aufwand machen, mir ein Dressing dazu zu machen.
Okay, ich sag's jetzt mal so, so einen grünen Salat ohne Dressing, finde ich, geht gar nicht. Aber wenn du jetzt so einen Bohnensalat hast oder so einen Tomatensalat oder so einen Krautsalat, der geht halt voll klar ohne Dressing.
Also ich kann auch einen ganz normalen grünen Bauernsalat so ohne Dressing essen. Habe ich früher immer so gemacht und mache ich, glaube ich, bis heute immer so größtenteils. Es gibt natürlich irgendwie so abgefahrene Dressings, ne? Also irgendwie so Mango, Chili.
Ah, das muss ja nicht abgefahren, so ein einfaches Balsamico-Dressing oder einfach schnell irgendwas ein bisschen mit Senf drin oder so. Das,
Balsamico finde ich auch okay. Balsamico finde ich auch okay. Ne? Ich habe auch mal hier Essig und so.
Gibt's Essig auch. Und Öl.
Ja, Essigöl ist ja auch ein Klassiker und so. Habe ich auch alles schon mal gegessen und immer mal wieder. Und wenn man jetzt irgendwo mal einen Salat bestellt, dann sicherlich auch mit Dressing. Aber ich persönlich, ich kann das auch so essen. Ich bin auch voll der Gemüsefan. So.
Teezeit, der Essens-Podcast.
Ja, ja heute geht es mal um Nahrung.
Das mochte ich ja auch gerade an dem Curry, was wir gegessen haben, so gerne.
Ja.
Das war ja halt so ein asiatisches Curry. Das war halt ein Laden, der heißt halt Asia und Co. Der ist halt jetzt nicht definiert irgendwie chinesisch oder thailändisch oder irgendwas, sondern einfach, der sagt schon so Asia.
Ja.
Und Co.
Ja, Punkt. Ist an und für sich schon mal ein sehr guter Name, ist Asia und Co. Geil, finde ich.
Ja, dabei, eigentlich gibt es da nur Asia. Warum und Co.?
Weiß ich nicht, was. Also, der hat tatsächlich auch echt nur Gerichte aus der asiatischen Küche. Also, es
wenn
fängt, mit der,
Pizza anbieten
es
würde,
fängt
okay,
mit der Nummer 1 Peking-Suppe an und hört mit der 55 dem Curry auf. Also das sind eigentlich nur asiatische Gerichte, absolut.
Deshalb verwirrt mich das Co. immer ein bisschen. Aber egal, worauf ich hinaus wollte, ist, da das ist ja so schnell zubereitet, dass das Gemüse in dem Curry drin ja quasi noch roh ist.
Ja, gefühlt, so. Genau.
Ja. Das ist ja wirklich nur einmal ganz kurz scharf angebraten für ein paar Sekunden und es ist ja überhaupt nicht gekocht.
Mhm.
Das finde ich auch lecker. Das mag ich sehr gerne, wenn das Gemüse bei sowas noch knackig ist, weil dann ist das halt noch frisch so und dann glaube ich auch, dass da viele schöne Vitamine und Nährstoffe.
Da ist nichts Ungesundes drin. Das ist alles
genau,
nur Rohkost.
Ja, es ist überhaupt nicht fettig. Ja. Und
überhaupt nicht, ne. Witzigerweise, das Gegenteil vom Bissfest waren meine Nudeln gestern. Hast du schon mal Nudeln in den Topf vergessen und das ungefähr eine Stunde lang?
Nein, so lange nicht. Aber ich stelle es mir so vor, dass dann eigentlich nur noch eine Masse ist.
Oder? Ja, also es waren schon noch, also wir hatten, ich weiß gar nicht, wie sich diese Nudelform nennt. Das ist diese runde Nudelform.
die einfach nur die Röhrennudeln, keine Ahnung.
Ja, die, also diese Röhrennudeln, genau, richtig.
Wie der italienische Name ist.
Genau, aber, und ich sag mal, wenn du die Nudeln eine Stunde lang im Topf vergisst, also ist mal ein Freund von mir oder so passiert, wenn du die da vergisst, ja, also faktisch, ich möchte hier auch niemanden bloßstellen, aber tatsächlich hat meine Freundin die Nudeln im Topf vergessen.
Ja, ja, genau. Ich glaub dir nichts mehr, weil du am Anfang gemeint hättest, dass du die vergessen hast.
Ja, am Anfang wollte ich mich noch beschützend vor sie stellen, aber jetzt denke ich, kann ich meine...
Fällst du ihr einfach in den Rücken?
Ich falle ihr jetzt mal in den Rücken, nehme meine beschützende Stellung hier mal weg.
Er ist schon ein bisschen sass von dir.
Auf jeden Fall, die Röhren verlieren quasi ihre Röhrenform.
Ah, die Wände sind nicht mehr stabil genug.
Ja, also die Wände sind nicht mehr stabil. Die sagen,
ist dann ein Rohrkrepierer.
Es wird flach und allem voran tritt dieser klassische Gummibärchen im Wassereffekt ein bisschen auf, fand ich. Die Nudeln gehen halt größentechnisch schon mal nochmal wesentlich mehr in die Breite irgendwie. Also die sehen viel größer und massiver aus.
Die nehmen viel mehr Wasser auf.
Ja, genau. Das ist halt dieser klassische Gummibärchen-Effekt, ne? So von wegen, hat man ja als Kind bestimmt immer, hat das ja jeder mal gemacht, mal ein Gummibärchen über Nacht mal im Wasser stehen gelassen und am nächsten Tag geguckt, wie groß das Gummibärchen ist. Das
habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht?
Habe ich nicht gemacht.
Nee?
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Habe ich schon mal gemacht. Und am nächsten Morgen auch probiert und das war sehr eklig. Also es hat nicht gut geschmeckt, das kann man so sagen.
Wollte gerade schon nachfragen.
Lecker war es nicht. Die Nudeln gestern waren geil übrigens. Also da muss man sagen, ich bin echt dafür, der Italiener möchte jetzt wahrscheinlich irgendwie sagen, Scusi, bitte mache das nicht. Aber ich muss sagen, ich fand das echt geil. Ich fand das richtig geil. Also es ist ja quasi aus.
Da kannst du doch dann eigentlich wieder einen Teig rausmachen. Du lässt das durch ein Sieb laufen.
Ja.
Knetest das ein bisschen.
Ja, also im Prinzip hättest du eine Nudelplatte daraus machen können. Absolut.
Weil Lasagne, ne?
Ja, oder eine Lasagne, genau. Also ich fand es richtig, richtig gut. Oder ein bisschen Pesto, so veganes grünes Pesto drüber und dann ballern. Also es war schon lecker.
Okay.
Ich war begeistert, obwohl es ja aus dem Fauxpas heraus entstanden ist. Mhm. Hm. Ja. Ansonsten, was hast du denn als Kind noch nicht so gemacht? Hast du auch noch nie Mentos in eine Cola geworfen oder so?
Ja, doch, klar.
Siehst du?
Ja, aber da hat man ja auch gehört, dass da was
Spannendes passiert. Passiert was Krasses, ja.
Nee, ein Gummibärchen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Echt nicht? Aber also grundsätzlich
ich habe vielleicht mal ein Gummibärchen in was aufgelöst oder so.
Ja? Was aufgelöst? Was hast du denn gemacht? Das hört sich jetzt doch mehr nach Breaking Bad an als nach.
Also ich habe das nicht gemacht, aber ich glaube, ich hatte das schon mal getrunken. So Gummibärchen-Schnaps quasi.
Ah ja, ja, gut, Gummibärchen-Schnaps ist natürlich geil, ja.
Gut, das jetzt nicht als Kind.
Nee.
Obviously.
Ja, so, ja, als Kind habe ich mal einen Gummibärchen-Schnaps gemacht, ne? Mhm. Ja, Gummibärchen-Schnaps und so finde ich auch eigentlich ganz geil. Oder fand ich immer ganz geil. Jetzt mittlerweile würde ich natürlich die Finger davon lassen, ne, wegen der Gelatine in den Gummibärchen.
Lieber so ein schöner Frangelico.
Wow. Ja, ein schöner Frangelico, natürlich. Schöner Haselnuss-Schnaps. Ja. Ne? Ist der überhaupt vegan bestimmt, oder? Die Frangelico?
Mal nachgucken.
Ist ja aber nicht alles. Also ich durfte
bei diesen Likören und so, Eierlikör.
Ja.
Stichwort.
Man muss bei das ist echt, also bei veganen Sachen muss man echt aufpassen. Auch nicht jeder Wein ist vegan.
Ich muss aber zugeben, da bin ich vielleicht auch einfach nicht so hardcore vegan, dass ich da bei Wein, ich suhle mich da noch in Unwissenheit und möchte auch noch nicht aus der Höhle heraus. Und
ja, es gibt halt leider sehr viele Fallen, ne? Weil ein, ich sag mal, Wein jetzt an und für sich in den seltensten Fällen wirklich eine Zutatenliste oder sowas auflistet, wie es bei normalen Lebensmitteln beispielsweise
eigentlich
ja der Fall ist.
Steht immer nur so drauf, enthält so viele.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Das
aber
ist
wie das jetzt,
ja.
wie heißt das dann, gekeltert? Ach, vergiss es, ey, fangen wir nicht weiß mit Wein nicht an. Du warst doch im Weinurlaub und hast da einen Vortrag gehört.
Ja, aber ich habe so viel Wein gesoffen, dass ich alles wieder vergessen habe. Es war ja wirklich
faktisch,
es war ja faktisch so, wir hatten ja das Weintasting im Urlaub mit auch einer Winzerin, die uns wirklich alles Mögliche zu der Prozedur erzählt
hat. Also hast du halt echt alles vergessen.
Aber es ist nichts hängen geblieben. Mir ging es auch, also die anderen Jungs, die haben zumindest noch so getan, als hätten sie Interesse daran.
Ich kann mir das bildhaft vorstellen, wie Busse wirklich interessiert war
und war
Nachfragen
auch, klar
gestellt hat. Und
ich
glaube, Buste war wahrscheinlich der am interessiertesten gewirkt hat.
Ja.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass gerade Patrick bei sowas auch immer glänzen will.
Ja.
Absolut. Der geht in sowas, glaube ich, ziemlich auf.
Absolut.
Die Frage ist ja, ob die was behalten haben. Also Busse müssten wir eigentlich demnächst mal hier sitzen haben und dann große Teezeit-Fragestunde. So.
Ja.
Hol mal Stift und Papier raus und schreib mal auf, der große Teezeit-Weintest.
Mhm. Wir müssen auch noch ein paar Notizen machen, irgendwie, was wir dann Busse hier für Fragen stellen wollen. Die Folge, das ist, fand ich auch witzig, beispielsweise eine der letzten Podcast-UFO-Folgen hieß An den Pranger stellen. Und ich würde fast schon vorschlagen, dass, wenn wir Busse einladen.
Kommt der aber nie wieder.
Ja, er kann sich ja schon mal darauf gefasst machen, dass da was kommt, wer weiß es. Wir können ja so ein paar Fragen vorbereiten, die man so hat, quasi so. Um es jetzt auch in anderen Podcast-Worten zu sagen, Fragen an den Prominenten gibt es beispielsweise bei Baywatch Berlin als Kategorie und Busse ist quasi so eine der Prominenten dieses Podcasts.
Aber vielleicht sollten wir uns dann auch wirklich mal prominente Leute hier einladen.
Ja, halt schwierig.
Wenn man sich überlegt, wer nicht alles den Podcast hört.
Klar, aber kennst du prominente Leute? Also jetzt abseits von natürlich jetzt beispielsweise deiner Band, die ja in einer gewissen Szene Prominenz hat, sind dir Berühmtheiten oder prominente Leute bekannt oder schon mal über den Weg gelaufen oder so?
Mir ist mal der Sänger von Subway to Sally am Bonner Hauptbahnhof entgegengekommen.
Ach, stimmt, davon hattest du mir sogar berichtet, stimmt.
Ja, das war ganz witzig, aber gut, ich bin halt nur an dem vorbeigelaufen. Ich hatte jetzt dann auch, also da will man halt auch, also selbst wenn man Leute flüchtig kennt, ich glaube, ich habe die Band mal mit 12, 13 gehört. Mhm. Aber selbst wenn das jemand wäre, wo ich jetzt aktuell richtig hart Fan von wäre, würde ich in so einer Situation die Person nicht anhalten oder so. Ich finde das ein bisschen komisch.
Ja, es ist unangenehm,
wenn die so privat da rumlaufen.
Ja, irgendwie absolut.
Hat es für mich dann immer so das Gefühl, dass man irgendwie ja in so einen Private Space eintritt, selbst wenn die Person so in der Öffentlichkeit unterwegs ist.
Ja, absolut. Tatsächlich, und da konnte ich mich beispielsweise auch nicht zurückhalten, aber ich war auch ein bisschen jünger.
Hier, was heißt jünger? Hier Markus Reus.
Markus Reus.
Markus Supermarkt. Marco Reus.
Also der Reus, der ist ja verletzt, aber Markus heißt er nicht.
Also. Ja, ich habe mich ja korrigiert. Danke, Tobi.
Ja, ja.
Das war doch jetzt auch erst irgendwie zweieinhalb Jährchen her, so da ist er uns im Supermarkt begegnet, so und dann habe ich am Auto gewartet, weil du unbedingt nochmal in den Supermarkt gehen musstest, um dir ein Foto mit dem zu holen.
Ja, aber ich habe es ja auch geschafft, also
ja.
Das heißt,
du hast ja weniger ein Problem damit als ich jetzt.
Ja, also ich sag mal, meine Hemmschwelle, zumindest einmal kurz nett zu fragen, ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie deine.
Also es ist kein Vorwurf.
Aber es ist auch etwas, was ich, glaube ich, heute nicht mehr machen würde, tatsächlich. Also, weil ich mittlerweile zumindest dahingehend mittlerweile schon eine etwas andere Einstellung habe und auch dann, ja, Leben und Leben lassen halt so, ne? Auch prominente Menschen wollen in Ruhe ihren Kram einkaufen.
Wenn mir jetzt der Dalai Lama begegnen würde, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, ein kurzes Gespräch mit dem zu führen, also.
Ach ja, ich begegne auch, das ist auch witzig, ich begegne jetzt kommende Woche Donnerstag, das ist dann jetzt auch schon wieder nach dieser
Dalai Lama.
Nach dieser Podcast-Folge, nicht dem Dalai Lama, aber sehr nah dran.
Nah dran.
Pass auf, ich begegne mal wieder, nicht zum ersten Mal, Doro Pesch.
Du hattest mich in der ersten Hälfte, muss ich zugeben, aber in der zweiten hast du mich jetzt verloren.
Es tut mir leid. Die deutsche Queen of Heavy Metal.
Das ist nicht mein Jam.
Nicht dein Jam?
Ist nicht mein Jam. Ja. Ich stehe eigentlich ganz gern teilweise auf Oldschool-Metal-Stuff, aber dann eher so ein bisschen dreckiger, räudiger.
Mit dem Album auf Deutsch hat sie dich verloren, ne?
Oder die alten Creator-Sachen oder so. Aber nee, das ist nicht so mein Jam. Bestimmt eine nette Person.
Soll super sympathisch sein, absolut.
Aber du hast sie ja schon mal getroffen.
Ja, auf dem Ruhrpott-Metal-Meeting einmal kurz, wo ich dann auch gearbeitet habe, da sah ich sie kurz im Backstage und da war sie auch sympathisch, nett, zuvorkommend, also man kann nichts sagen, war super höflich so, aber ich habe nicht viel mit ihr gesprochen oder so, ne? Also es ist jetzt einfach nur so gewesen, ich stand quasi in einem Kreis, in dem sie auch stand. Mehr war nicht. Ja, und jetzt eröffnet in Dortmund ein EMP-Store und ich bin seitens meiner Arbeit zu einer ich sag mal, inoffiziell eine Eröffnungsfeier eingeladen, die okay. irgendwie...
Darfst du das überhaupt erzählen?
Ja, ich meine, wenn der Podcast hier rauskommt, ist die ganze Geschichte ja schon wieder gelaufen.
Ja, okay.
Aber man kann es sich ja denken, dass beispielsweise auch in einem kleineren Pressekreis oder sowas in einer Art Veranstaltungen auch bei sowas stattfinden und eben über meine Arbeit, weil wir eben auch sehr guten Draht zu EMP haben, weil ich ja in... Ja, wir sind halt im Heavy-Metal-Segment tätig und da ist EMP halt auch als Modemarke.
Ja, die haben da so leichte Überschneidungen, ja, glaube ich, ja. mit der
genau.
Zielgruppe da.
Ja, und die eröffnen auf jeden Fall einen Laden, ich weiß nicht wo. Ja, und bei der inoffiziellen Eröffnung bin ich quasi am Start und da ist auch die Doro.
Ja, Mensch, ich habe gehört, die ist Fan und? Von Borussia Dortmund.
Ja.
Bei Sportverein Borussia.
Ja, ist sie.
Mit dem Topspieler Marcus Reus.
Ich glaube, die ist echt Borussia-Fan, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Ja, unter anderem, also wenn man sich noch darüber nachdenkt, ja, wie
Drummer hat die doch auch mal im Saturn getroffen.
Ja, und ich glaube auch prominent unter den Dortmund-Fans sind auch, glaube ich, auch noch Marius Müller-Westernhagen, gehört auch noch zu den Leuten, die Borussia Dortmund-Fans sind.
Ja, aber der kommt ja aus Düsseldorf, oder?
Ja, dort ist ein Düsseldorfer, ja. Soweit ich weiß.
Meine ich nämlich
ja.
auch.
Duisburg es heißt war, ja auch in dem Lied mit 18 heißt das ja auch, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band.
Genau, ja.
Ne, deswegen, ich glaube, Marius Müller-Westernhagen ist seinerseits in Düsseldorf geboren. Ne?
Ja, wo wir schon mal sind, Duisburg ist dann, glaube ich, Helge Schneider oder so?
Ja, der kam so um Raum Essen-Duisburg, das weiß ich, ja, ja.
Also Düsseldorf ist jetzt zwar nicht mehr Ruhrgebiet, aber um mal ja. so ein bisschen die Prominenz des Ruhrgebiets abzuklappern.
Ja. Ich habe früher, als ich so zu Zeitpunkt nach meines Abiturs, als ich mein erstes Studium an der TU in Dortmund angefangen hatte, hatte ich auch eine Tätigkeit im Lernstudio Barbarossa und war Nachhilfelehrer. Und da hatte ich ein Kind, der war, ich weiß gar nicht mehr, in was für einen Verwandtschaftskreis und was für ein Verhältnis zu Helge Schneider. Und meinte dann, hat dann halt auch ein bisschen was über Helge hier und da mal erzählt. Das war irgendwie... Ich weiß nicht, sein Großonkel, sein Opa oder was auch immer, ich weiß es nicht. Der hieß nicht Schneider mit Nachnamen, der Junge. Aber hatte da erzählt, dass er irgendwie, dass Helge Schneider irgendwie so, ja. ob es jetzt wieder war, ist die andere Frage, aber.
Also,
ne?
Der spielt ja eine Rolle, glaube ich, vielleicht, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt so privat treffen wollen würde. Ich habe das oft so, ich möchte... bestimmte Idole. Also bei Helge Schneider glaube ich jetzt nicht, dass der privat irgendwie ein Blödmann ist.
Ja,
aber bei vielen Leuten oder Bands, die ich geil finde oder irgendwas, möchte ich die Leute nicht mal unbedingt kennenlernen, weil die Chance ist halt immer da, wenn du halt irgendwie 20 Bands geil findest, dass irgendwie einer deiner absoluten Lieblingsband, der irgendwie so ein absolutes Vollarsch in der Band ist.
Ja.
So. Und das wird dir die Musik halt so richtig versauen. So. Deshalb, ja. ich glaube nicht, dass es bei Helge Schneider der Fall ist. Ich glaube, der wird privat ziemlich, ja, in Ordnung sein.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich glaube, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt wollen.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, Helge wäre privat, glaube ich mal, ganz cool, wenn man sich so 2-3 Stunden über Musik mit ihm unterhält, weil der Mann ja auch eine unfassbare musikalische Kompetenz hat in jeglicher Hinsicht. Als ja,
wird er wahrscheinlich abstreiten.
Ne? Ja, ich glaube, er ist auch ganz bescheiden in der Hinsicht, aber das ist ja nur, wir können doch mal Helge Schneider in den Podcast einladen.
Ja, das wäre natürlich... Absolut, ne? Fantastisch.
Auf Helge Kopf Schneider, ist die andere Frage.
Der hat ja jetzt, meine ich, neue Musik rausgebracht oder bringt gerade neue Musik raus.
Ja,
deshalb war der jetzt auch teilweise bei so YouTubern und sowas tatsächlich zu Gast. Zum Beispiel bei Hand of Blood in einem Video.
Ja, das hatte ich auch gesehen. Ne?
So ein bisschen promomäßig quasi.
Ja.
Da ist natürlich nur der nächste logische Schritt, in den T-Zeit-Podcast zu kommen.
Absolut.
Von der Reichweite her.
Ja. Ich bin gespannt, also wer weiß, ob er, ne? Also wir können ja mal eine Mail ans Management schreiben und ich glaube, nachdem die uns einmal dann ergoogelt haben, kriegen wir vielleicht eine Antwort mit einer Absage.
Da steht der doch direkt vor der Tür.
Ich glaube ja nicht. Also das ist dann ja auch noch eine Nummer zu hoch, wenn man es so sagen möchte, ne? Würde ich mal behaupten, Lat.
Ein bisschen, ja.
Aber also abgesehen davon...
Ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt direkt Obama im Podcast haben.
Nee. Wir haben ja auch mal begegnet, ist aber nur indirekt, das war mal auf der Autobahn. Ich bin mal an Dieter Bohlen vorbeigefahren. Ja, aber nur mit dem Auto. Also ich bin nur kurz mit dem Auto an Dieter Bohlen vorbeigefahren. Er hat auch eine dicke Karre, ist dann abgebogen und ich bin weiter geradeaus gefahren. Aber ich habe 100%ig gesehen, es war Dieter Bohlen. Und es war ein Mercedes, er mit seiner klassischen Sonnenbrille. Also das war unverkennbar, dass das Dieter Bohlen war.
Mensch, ja, das, ja. Die Welt ist klein, sagt man ja immer.
Ja, auf der Autobahn, ne? So zwischen Tür und Angel begegnest du immer noch Dieter Bohlen. Schön, ne? Ja.
Hättest du mal nach dem Autogramm fragen sollen.
Ja, wie andere Prominente aus Kaff, die ja auch berühmterweise, es gibt, das kann man,
ja.
Es
ja.
gibt ja, ich, einen ja. Ja, ehemals Taxifahrer aus Kaff, der ist ja immer mit, ich sag mal, schauspielerischer Leistung. Das lass ich drin. Was?
Das lasse ich drin.
Lass es drin. Der ist mit schauspielerischer Leistung versucht, immer wieder, ja, in die Medien zu kommen. RTL, ja, und auch Fox. Mit
so Kampfsportler, der versucht bei,
genau.
Hier Supertalent und sowas.
Genau.
Und hängt dann in so Reality-TV-Sachen drin. Der hat dann durchaus so eine lokale Berühmtheit gewonnen.
Ja, absolut. So eine kleine lokale Berühmtheit. Und er schafft es ja faktisch tatsächlich immer wieder in so, ja, Rollen rein bei so, er war jetzt das zweite Mal in einer Fernseh-Dating-Show.
Das zweite Mal?
Das zweite Mal schon, ja. Das erste Mal ist nämlich schief gegangen und das zweite Date war jetzt irgendwie so eine Fox-Kennenlern-Geschichte, wo man das erste Date wohl schon nur in Unterwäsche im Bett hat.
Das klingt halt einfach komplett nach dem Reality-TV, und was ich komplett vermeide.
Ja, also
halt
absolut.
Komplett vermeide.
Ich gucke das auch nicht, nein. Aber er hat auch, das fand ich persönlich, also sein eigener Slogan ist ja immer Kampfsportler, Schauspieler, Visionär.
Ja, und jetzt kann man ihn noch finden.
Und ist ja egal, natürlich kann man ihn finden, aber er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja, also ja, was der mittlerweile alles gemacht hat, schon, der ist definitiv eine Person
und des öffentlichen Lebens. Und sei dahingestellt, er hat ja in gewisser Hinsicht, kommt er ja immer wieder in so Sendungen und Serien und ins Fernsehen rein, er schafft es ja, aber er hat auf YouTube ein für mich persönlich sehr unangenehmes Video, wo Dieter Bohlen mit seinen Securities bei einer DSDS-Show aus seinem Auto aussteigt und wohl einfach nur in die Backstage-Räumlichkeiten will. Ja, und dann filmt ja unser Schauspieler, Kampfsportler und Visionär sich selbst, wie er Dieter Bohlen danach fragt, ein Autogramm zu bekommen. Und das Video fand ich irgendwie komisch, weil da lauert er halt wirklich auf, steht da in der ersten Reihe und ruft 50 Mal hintereinander, ja. Dieter, 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 Dieter. Und das persönlich finde ich dann wieder too much.
Ja, also das finde ich auch definitiv too much. Aber wir waren doch zusammen im Pädagogik.
Wir waren zusammen in einem Pädagogik-Leistungskurs, richtig. Ja,
sollte man vielleicht dazu sagen, die Abkürzung kenne ich alle.
Ja.
Da waren wir doch in Berlin.
Ja, wir waren in Berlin.
Haben wir doch Bushido gesehen.
Stimmt.
Als er das Praktikum bei der CDU gemacht hat, weil wir da uns das Abgeordnetenhaus
Wir haben den noch haben. Am Bundestag oder so gesehen, ne?
Nee, am Abgeordnetenhaus neben dem Bundestag.
Ach genau, richtig. Und da lief da doch Bushido lang, genau.
Lief da Bushido lang, als er ein Praktikum bei der Christlichen Deutschen Union oder dem Club Deutscher Unternehmer, je nachdem wie man es sieht,
richtig.
Gemacht hat.
Wobei man da sagen muss, er hat bereitwillig Fotos mit allen gemacht.
Ja, aber es waren dann auch viele, Alter. Das war eine Menschentraube. Ich dachte mir so, wow.
Ja, natürlich.
Ja.
Da kam ja auch einfach plötzlich Bushido da irgendwie angelaufen.
Das muss halt echt anstrengend sein. Ne?
Ja, natürlich muss das anstrengend für den Mann sein. Den Mann erkennt ja auch jeder auf der Straße.
Schon allein
aber
durch das Tattoo und so, ne?
So wenig ich persönlich die Musik von diesem Mann auch feiere. Also musikalisch kann ich Bushido wirklich nicht viel abgewinnen. Aber er hat sich Zeit genommen, mit quasi jedem da Fotos zu machen.
Ja.
Ne? Und das macht ja auch nicht jeder so. Das fand ich persönlich, wer weiß, dass der Mann privat das eine oder andere bisschen am Dreck am Stecken hat, ist ja irgendwie klar. Ne? Gerade mit dieser ganzen Abu-Chaka-Clan-Geschichte, die sich dann ja jetzt zerstritten hat und so. Ne? Also da findet ja eine ganz große Gerichtsverhandlung statt.
Ja, habt
ihr überhaupt
keinen Überblick, also
da war jetzt eine ganz, ganz große Gerichtsverhandlung zwischen Arafat, Abu-Chaka, der diesen Abu-Chaka-Clan in Berlin leitet, wo Bushido ja Mitglied gewesen ist, und Bushido selbst. Die waren ehemals sehr eng miteinander befreundet, haben sich sehr krass zerstritten. Aber dass da zum Teil auch kriminelle Dinge geschehen sind, das wird, glaube ich, auch keiner von denen irgendwie abstreiten können. Und so wenig dem Mann dahingehend irgendwas abgewinnen kann, seinen Fans hat er die Zeit gelassen, Fotos zu machen.
Ja,
macht nicht
wobei
jeder.
Wobei ich mir, wenn sowas passiert, sich so eine Menschentreu bildet, Wie groß meinst du, ist der Anteil an Leuten, die da stehen, nicht mal Fan von der Person sind, sondern einfach nur, weil diese Person berühmt ist, dann auch ein Foto von dir machen?
Natürlich,
wie groß meinst du, ist da der Anteil?
Ach,
weil ich glaube, der wird schon ziemlich.
Ja, absolut. Also ich denke auch, dass das da, als wir damals Bushido begegnet sind, dass da einige Leute hingegangen sind, die
gerade aus unserer Klasse, so
die,
da
weiß Bushido als auch Persönlichkeit wahrscheinlich kennen, aber die Musik nicht aktiv verfolgen. Also bestimmt viele. Es gibt ja faktisch auch auf YouTube witzige Phänomene, wo ja beispielsweise auch so, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Video es war.
Wo Leute so tun, als wären sie berühmt. Wären sie
prominent,
weil
genau.
Weil sie ein paar Leute dann einfach so anheuern als Schauspieler.
Genau, richtig.
Und sich dann zum Security-Typ dann stellen und dann einfach nur so 5, 6 Leute anfangen, ihm hinterher zu rennen und sagen, Autogramm, bla, bla, bla. Und das dann sich halt echt eine Menschentraube bildet und dann so viele Leute irgendwie auch was von dem wollen.
Ja.
Das ist ein sehr interessantes psychologisches Phänomen.
Ja, absolut. Das ist auch, ich hatte auch eins gesehen, das war, glaube ich, von der Fashion Week in Paris. Da hatte sich einer halt auch die Mühe gemacht, sich extra ultra bescheuerte Sachen, Kleidungsstücke rauszusuchen und hat halt exakt das gemacht. Also Leute engagiert,
das
Fotografen
neulich
engagiert.
Das auf YouTube vorgeschlagen irgendwie. Das hieß sowas von wegen How I Faked Being a Model.
Ja, genau, richtig.
Paris Fashion Week, whatever.
Ich meine, und damit kann ich falsch liegen, dass das derselbe Typ war, der auch einen Number One Trip Advisor Restaurant gefälscht hat.
Oh ja, ich erinnere mich, das ist so fantastisch.
Ich meine, es ist derselbe Typ, der dann halt wirklich über Monate hinweg sich die Arbeit gemacht hat, sein Fake-Restaurant, was wirklich auch nur, also das Restaurant existierte faktisch nicht.
Genau, und der hat das dann quasi erstellt und irgendwie halt dann gute Bewertungen halt gefaked abgegeben, was unfassbar einfach war. Und hat dann halt einfach über Monate, wenn Leute angerufen haben, einen Tisch reservieren wollten, immer gesagt, Entschuldigung, ja, wir sind ausgebucht.
Wir sind leider ausgebucht.
So, und dann hat sich halt, das ist dieses Typische, wenn Demand da ist und du das dann halt künstlich verkürzt, wie bei Supreme-Sachen oder sowas, wollen die Leute es plötzlich nur umso mehr. So,
ja, klar.
Die haben, was sie alles akzeptiert haben.
Ja, also der Andrang war ja verrückt. Ne, das ist dann auch irgendwie so, das faktisch ja, am Ende hat er ja gesagt, suchen uns einen Tag aus und da laden wir wirklich Leute hier in quasi den Garten seines eigenen Wohnhauses.
Ja, die doch so billig so Lampen
aufgehangen. Genau, die haben dann noch so ganz billig so Lampen aufgehangen und das quasi so als alternative Restauranterfahrung präsentiert. Ja. Und danach, ohne dass die interviewten Gäste, haben wir Gäste interviewt, die wussten aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass das einfach nur ein Prank war. Und die haben dann wirklich gesagt, ja, das war aber ganz toll hier, ne, was ganz Neues, alternativ.
Also ich glaube, das Essen, was sie gemacht haben, war nicht schlecht, aber das war halt keine Sterneküche so.
Nee, absolut nicht. Das war weit davon entfernt, ein TripAdvisor Number One Restaurant zu sein. Ne, der hat die Leute zu sich in den Hintergarten quasi geführt.
Ich glaube, das war ein Brite, so ein länglicher britischer Hintergarten. Jemand, den aus Filmen wie Shaun of the Dead kennt, mit diesen Holzzäunen so an den Seiten. Also wirklich so ganz Klischee.
Der hat auch einen Tisch sogar noch irgendwie auf dem Garagendach platziert oder so. Da mussten da zwei Gäste erstmal mit einer Leiter hochklettern und haben da auf der Garage gespeist. Und dann ganz toll, ne? Also ganz besondere Erfahrung und so. Das heißt, manchmal, also Leute sind ja offensichtlich durch Online-Medien, TripAdvisor und Co. so unfassbar leicht manipulierbar. Und deswegen so hier und da mal, wir sollten uns als Teezeit-Podcast auch mal in Dortmund hinstellen und einfach mal ein paar Fotografen engagieren, die uns mal so ein bisschen verfolgen. Überall so, hey, seid ihr nicht Moritz und Tobi vom Teezeit-Podcast?
Uff, das wäre mir so unangenehm.
Ja, das wäre sehr unangenehm. Aber vielleicht funktioniert es. Man weiß es nicht.
Also mir wäre es nicht unangenehm, wenn für irgendwas, was ich irgendwie hobbymäßig mache, irgendwer mal sagen würde, hey, machst du da nicht Musik? Finde ich voll geil. Und einfach so sagt, dass er es cool findet. Das wäre mir überhaupt nicht unangenehm.
Ja.
Aber sowas, wie du da beschrieben hast, das wäre mir unfassbar unangenehm.
Ja, das wäre mir auch sehr, sehr unangenehm. Das ist so eine Situation, das würde ich nie im Leben wollen. Ne?
Ja.
Da würde ich im Boden versinken. Also absolut im Boden versinken. Wobei, du ja auch bei, also das muss man auch sagen, beispielsweise ein Großteil oder einen nicht allzu unmarginalen Anteil deiner Instagram-Followerschaft ist ja auch dadurch entstanden, dass du bei Mr. Irish Bastard mitgetourt bist.
Jo.
Also in dem Zeitraum kam da viel hinzu. Das heißt, auch du bist ja in gewissen Kreisen quasi prominent.
Ja, ich würde es echt nicht so beschreiben. Wenn du halt irgendwas machst und dich Leute sehen und das halt cool finden oder so. Ja, was soll man dazu sagen?
Also interessieren sich halt ein paar Leute, ne, für die Musiker selbst halt auch.
Ja.
Ne? Ja, und das beispielsweise ist ja schon mal ganz cool.
So, ja, ne? Aber
es ist jetzt aber, wurde es schon mal so auf der Straße nee, erkannt,
bitte
als
nicht, bitte der nicht. Ja, Mr. Das Irish Bastard. Das wäre auch echt komisch. Nee, nee.
Ich wüsste nämlich zugegebenermaßen auch nicht, weil man selbst steckt ja überhaupt nicht in dieser Situation.
Ich glaube
drin.
Aber auch, dass also, es ist jetzt auch nicht wirklich viele Leute, sag ich mal, vergleichsweise. Also ich würde da auch in absolut keinster Weise von Prominenz sprechen. Und es ist halt auch die Frage mal, wie besonders ist, wie beschreibe ich es, wenn Leute sehr bestimmte Merkmale haben, an denen man sie erkennt, sei es jetzt irgendwie Bushido mit seinem Halstattoo oder sowas, wo wirklich Leute einen auf jeden Fall erkennen, nach dem Motto zweifelsfrei erkennen. Ich bin halt ein Typ mit Bart und Dutt, das könnte halt jeder dritte Studierende in Deutschland manchmal sein, je nachdem, durch welche Gegend man läuft. Deswegen, ich glaube, dass selbst wenn man eine gewisse Prominenz erreichen sollte in seinem Leben, glaube ich, kann ich im Moment noch ziemlich unterm Radar fliegen.
Ja, okay. Ja, gut. So. Stimmt. Ja.
Es kommt aber ja immer darauf an, ob man so ein Allerweltsgesicht nach dem Motto hat oder so. Oder auch gerade, wenn man so auf der Bühne steht, zieht man ja auch oft Klamotten an oder präsentiert sich anders, als man auf der Straße wirkt und so.
Klar.
Das heißt, also ich glaube nicht, dass ich, selbst wenn Leute mich vielleicht mal live gesehen hätten, glaube ich nicht, dass sie mich unbedingt teilweise erkennen würden.
Naja, es gibt ja auch tendenziell.
Die sehen dann ja auch von mega weit weg.
Tendenziell teilweise. Würde ich auch sagen, dass es dann in sowas, auch wenn es dann schon gewisse größere Kreise sind, ist es ja immer noch eine Nischenprominenz.
Es ist so, ne? Absolut Nische. Deshalb würde ich da dieses Wort Prominenz halt echt nicht verwenden. Das naja. Ist halt absolute Nischenbekanntheit.
Das ist dann auch so gewesen, ich weiß halt gar nicht mehr, wer cool war irgendwie. Das. Aber ich kann mich, es tut mir leid, derjenige möge mich darauf hinweisen, aber letztens hat mir auch jemand erzählt, dass ich in irgendeiner Stadt, und er es auch mitbekommen hat, sich eine Traube entwickelt hat, um halt Menschen so von wegen, und dann auch irgendwie gefragt worden ist, so von wegen, ja hier, wer ist denn da oder ne, warum jetzt zur Hölle stehen hier so viele Leute irgendwie? Ja, da vorne sind zwei ganz berühmte TikToker.
Ah, ja, ich glaube, das hast du mal erzählt.
Ja.
Das war auch sehr skurril.
Das ist dann so, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, hier, da vorne ist ein ganz berühmter TikToker, dann.
Ja, da hat man so, halt überhaupt keinen Bezug zu. Da hat man echt das Gefühl, dass man alt wird, weil das ist dann irgendwie so ein Jugendphänomen, so da ist man, bin ich zumindest völlig raus.
Ja, kann ich so jetzt erstmal nicht sagen, aber das ist ja bei Instagram beispielsweise, wäre es ja auch, du kennst ja nicht jede Person, die auf Instagram bekannt ist, nicht jeden Instagram-Mode-Influencer.
Ich glaube, ich glaube, kein von den Leuten, denen ich folge, sind wirklich so absolute Instagram-Riesen nach dem Motto, so mit Millionen Followern oder so. Sowas folge ich halt nicht. Ich folge halt nur so kleinen Musikgedöns und irgendwelchen Leuten, die ich in Norwegen getroffen hatte. Halt echt so absolute Nischensachen, aber ich mag die Leute halt, finde die Sachen cool, die machen.
Ja.
Das finde ich auch ein bisschen spannender. Aber gut, Leute suchen sich halt gewisse Vorbilder auch so in der Pubertät und sowas und dann ist das ja irgendwie, also kann ich das halt schon nachvollziehen, dass die dann irgendwie gewissen Leuten halt irgendwie millionenhaft folgen. Das ist ja so bei YouTube, als wir so in dem Alter waren, als es groß geworden ist, das war ja echt so unsere Jugendphase so richtig.
Ja.
Da war es ja auch dieses YouTube, diese YouTuber und Gedöns. Und es hat sich ja jetzt auch erst in den letzten Jahren so richtig etabliert und wurde letzten 5-6 Jahren dann auch so richtig professionalisiert.
Unfassbar entwickelt faktisch tatsächlich. Also es ist immer so gewesen, dass ich mal auf einem YouTuber-Treffen auf der Gamescom gewesen bin. Das ist ja heute quasi schon unvorstellbar, weil also da war die Gamescom schon eine große
Messe.
Konnte
man sich noch bewegen.
Aber man konnte sich noch bewegen. Und da dieses YouTuber-Treffen fand zu Zeiten, als noch Klickzoom, Christoph Krachten, Klickzoom bekannt war, statt. Und zwar in einem ultra kleinen, mega kleinen Kongresssaal. Super schwierig zu finden mit vielleicht, lass mich schätzen, 200, 300 Leuten. Wenn du heute die gleichen Leute da hinstellen würdest oder ich sag mal bekannte YouTuber in dem Verhältnis, wie sie damals so für uns gewesen sind, dann, also sowas findet halt mittlerweile in der Lanxess Arena statt. Ne? Das ist halt so, das veranschaulicht halt einfach und damals, also so bei diesen YouTuber-Treffen waren so Größen wie Waititi, Fresh Torge war da, Cold Mirror, Klickzoom und Witzig ist auch, wir sind da noch Le Floyd begegnet, bevor der bekannt war. Und er hatte uns noch gefragt, ihr habt ja am Eingang so einen Flyer bekommen? Ich habe nämlich keinen bekommen, zeig mal. Ja, also war halt irgendwie, hat sich noch umgedrückt, ja, macht ihr eigentlich auch YouTube? Also da hatte der noch, dann, ich habe den dann irgendwie einen Monat später tatsächlich auf YouTube entdeckt, weil der auch so einen
YouPorn-Kanal.
Fuck. Der hat einen YouTube-Treffen-Beitrag-Video halt gefilmt.
So ein Vlog.
Ja, so ein Vlog, genau. Mit, und da hatte der 1500 Abonnenten. Heute ist der zahlentechnisch.
Ja, heute macht der Werbung für Versicherungen teilweise, ja. Und so. Und
deswegen,
ist halt Werbegesicht und macht riesen Videos und es ist.
Deswegen ist es schon krass, wie sich das alles so entwickelt hat. So, wenn man bedenkt, wer so die YouTube-Größen gewesen sind, als wir noch hundertprozentig in dem Game drin waren.
Ja, für Leute unseres Alters ist halt Fernsehen eher obsolet und das Medium, irgendwas auf dem Fernseher gucken, ist YouTube und Netflix oder Amazon Prime, was auch immer.
Absolut.
So diese zwei Sachen.
Ja.
Oder guckst du Fernsehen?
Puh, maximal, wenn man mal ein Fußballspiel auf ARD oder ZDF zu sehen ist, würde ich sagen.
Ja.
Aber abgesehen davon gucke ich, glaube ich, also faktisch gar kein Fernsehen mehr. Nö.
Ja, und wenn ich mir überlege, meine Eltern gucken halt jeden Tag mehrere Stunden Fernsehen.
Ja.
Das ist bei denen einfach drin. So.
Ja.
Nach dem Abendessen so, dann irgendwie sitzen die vielleicht noch ein bisschen auf dem Balkon, aber dann aktuelle Stunde, Lokalzeit, Tagesschau, Krimi, Bett, schlafen.
Ja, ist bei meiner Mutter tatsächlich auch genau das Gleiche. Also bei der ist das auch so, die schläft dann immer so irgendwann zum Krimi um 22 Uhr ein. Das ist halt
nicht so ein Generationending.
Ja. Absolut, aber wer hätte gedacht irgendwie, dass ich davon heutzutage, ich meine, YouTuber können ja von ihrem Geld, wenn sie größer geworden sind, ja durchaus leben. Ne? Ein paar Werbeeinnahmen hier.
Mittlerweile ist das auch durch diese ganzen Patreon-Sachen und dann mittlerweile haben ja auch viele Firmen dann so Sponsoring-Sachen entdeckt. Geht das mittlerweile, glaube ich, ganz klar. Also gerade so Patreon-Sachen, wenn Leute, Creatoren irgendwie unabhängig sein können, ist das schon, dann kann man davon, glaube ich, leben.
Ja, und das ging damals... Ich glaube, wird fast behaupten, nicht ganz so hundertprozentig.
Ja, mittlerweile weiß man da ja schon so grob Zahlen, aber damals war es ja immer ein Riesenmysterium und da flogen immer Zahlen durch den Raum und das war so ein Riesending.
Ja, hat sich schon ein bisschen was getan und jetzt mit dem aufstrebenden Medium TikTok mal gucken.
Genau.
Irgendwann wachsen wir auch raus, dann sind wir die Langweiligen, die ins Internet gucken. Wir gucken immer noch YouTube, obwohl es auch schon längst irgendwie Netflix 5.0 gibt.
Ist ziemlich dunkel draußen geworden, oder?
Ja, es wird langsam Herbst.
Ja, apropos Herbst, nach Herbst kommt Winter.
Ja.
Letzte Folge hast du ja von der besseren Mandarine, der Satsuma, erzählt.
Soweit,
Und du hast mir jetzt gerade einen Beutel hier vorgelegt, diesen aufgerissen und daraus kullerten gelbe, rundliche Dinger. Die nach Mandarine aussehen, aber wohl Satsumas sind.
Mandarine aussehen. Welch eine Fehleinschätzung. Also grundsätzlich ist die Schale der Satsuma, die Satsuma ist nämlich eine Kreuzung der Mandarine und der Orange.
Aber das ist auch interessant. Satsuma, Sorte Iwasaki. Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Satsuma-Sorten, oder?
Ja, die Satsuma ist die beliebteste Zitrusfrucht, auch die am meisten angepflanzte Zitrusfrucht Japans. Das heißt, diese Frucht hat halt in der japanischen Kultur eine hohe Bedeutung und deswegen gibt es auch da viele Untersorten. Nun ist die Satsuma selbst aber eine Kreuzung aus tatsächlich klassischer Mandarine und Orange. Die Satsuma kennzeichnet sich dadurch, sie hat eine etwas hellere Schale als eine Mandarine und eine etwas dünnere Schale, lässt sich also insofern sehr leicht schälen.
Ich habe noch nie auf solche Packungen von... so Zitrusfrüchten genau drauf guckt. Klasse 2, aber da steht auch noch das Kaliber. Das Kaliber. Ja. Als ob das Munition wäre. Kaliber 1,5, 58 bis 74 Millimeter.
Also was das jetzt genau bei einer Satsuma...
Mit welchem Kaliber schießen Sie denn?
Ja,
ich schieße mit Satsuma 1,5. So, ich pull dann mal.
Deswegen niemals einen Krieg mit Japan anfangen, die beschießen dich nämlich mit Satsumas. Wobei... ich ja riesiger Satsuma-Freund bin. Ich glaube, man sagt auch ganz stumpf Ich glaube, die Betonung ist dann faktisch auch Satsuma oder Satsuma. Ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen, ich bin auch kein Japaner. Das heißt, wenn da jemand Ahnung hat oder der...
Ich könnte meinen Ex-Mitbewohner anrufen, der hat Japanologie studiert.
Ja, beispielsweise. Der wird sicherlich weißen. Der wird sicherlich weißen. Der wird sicherlich...
Markus
Weiß. Oh, fucking hell, warte. Ich muss mal eben das Ladekabel anschließen.
So, ja, in letzter Sekunde das Ladekabel angeschlossen.
Ja, sonst wäre uns wahrscheinlich auch noch...
die Satsuma weiter und erzähl du in der Zwischenzeit mal was.
Ja, wäre uns wahrscheinlich schön die Aufnahme noch abgeschmiert. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, wie man Satsuma richtig ausspricht. Ah, du bist jemand, der weiße, nur die Innenseiten oder auch außen?
Es gibt ja relativ penibel.
Es gibt ja auch bei Mandarinen oder Orangen gibt es ja verschiedene Arten, die zu schälen außen halt nochmal diese
gut, weiße. Gut, ich glaube, ich bin fertig. Riechen tut es schon mal lecker. Mhm. Man bräuchte jetzt eine Mandarine zum Vergleich.
Du holst immer das Weiße noch mit ab hier?
Diese, so ein bisschen diese? In der Mitte so. Also
ja, zu das faserig in der Mitte sollte ich auch es
nicht sein. Ja, ja. Aber als Kind war ich halt, glaube ich, extrem penibel.
Ja.
Mittlerweile geht's.
Ja, also bei mir, ich lasse eigentlich immer alles dran, außer an der Orange. An der Orange mache ich immer alles ab.
Ich finde die ein bisschen bitter.
Ja. Es ist halt süß-säuerlich.
Mhm. Also ist lecker. Aber ich kann mich jetzt gerade auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eine Mandarine gegessen habe, weswegen der Vergleich jetzt gerade sehr schwierig für mich ist.
Eine Mandarine ist an und für sich ein bisschen süßer.
Mhm. Säuerlicher.
Genau, diese säuerlichen Akzente, die hast du halt in der Satsuma deutlich drin. Weswegen ich die ja so mag. Ich bin ja bekanntlich Zitronenfan und mag auch saure Dinge.
Also sauer macht lustig, ne?
Mhm.
Mhm. Naja, aber kann man essen. Finde ich gut.
Mhm.
Siehst du? Ist schon lecker. Na gut, aber Satsuma hat mir auch abgehakt und du bist glücklich, hast Satsuma gefunden, weil jetzt ja. Doch nicht so schwer.
Ja, also faktisch ist es so, dass ich ja, ich glaube, in der letzten Folge noch dazu aufgerufen hatte, dass ja, jeder...
Wirkt schon ein bisschen verzweifelt.
Ja, genau. Aber eine Woche später kamen dann tatsächlich die Satsumas in die Läden Deutschlands. Auch die Läden, die ich kannte natürlich, wo ich mit den Satsumas gerechnet habe. Ja, und dann war ich natürlich froh, sie wieder in meinen Händen haben zu können. Ja, die bleiben uns jetzt bis circa Ende des Jahres erhalten.
Ja.
Und dann ist vorbei.
Mhm. Das heißt immer so von September bis Ende Dezember die Ecke.
So in etwa, dieser. Genau. Also tauchen meistens so gegen Mitte, Ende September in den Läden Deutschlands auf und verschwinden dann meistens so around November, Anfang Dezember irgendwann wieder, weil sie großteils in den Läden natürlich auch von Mandarine und Clementine abgelöst werden. Dieser Satsuma ist da noch die, ich sag mal, hierzulande noch unbekannteste Sorte und wird hier oft fälschlicherweise wohl auch als Mandarine zum Teil verkauft, weil in der Theorie ist es ja auch irgendwie eine Mandarinsorte. Das heißt, manche Läden verkaufen Satsumas und nennen sie einfach nur ganz stumpf Mandarine. Deswegen kennen vielleicht sogar manche unserer Hörer die Satsuma auch schon als Mandarine, wissen aber nicht oder wussten bislang nicht, dass es eine Satsuma ist. Das könnte sein.
Also sie ist schon wirklich deutlich gelber.
Mhm.
Deutlich gelber. Aber was mich jetzt wirklich interessiert, weil stand ja Sorte Iwasaki. Also das heißt ja, eigentlich müsste es verschiedene Satsuma-Sorten geben.
Ja, die gibt es auch. Also ich habe letztens im Internet auch noch ein Video gesehen, dass man irgendwie auch billige von teuren Satsumas unterscheiden kann. Also da gibt es auch wohl Unterschiede in der Sorte und der Qualität zum Teil auch. Faktisch ist es so, dass man die Satsuma an und für sich lässt sich wohl nahezu das ganze Jahr eigentlich ja, pflegen, pflanzen, behandeln. Das heißt, man kann sich auch hierzulande...
Also auch hier oder in ja, welchen Klimaten?
Ja. Also grundsätzlich kommt es ja auch mit dem Klima Deutschlands grundsätzlich erstmal klar. Bisschen wärmer wäre schöner, aber man kann sich eine Satsuma-Pflanze für zu Hause quasi kaufen und sich eigene Satsumas züchten. Und diese sind meistens, also die Früchte, die dann an diesem Baum wachsen, sind in der Theorie dann qualitativ vermutlich ein bisschen hochwertiger als die, die man im Beutel in einem Laden kriegt.
Okay, aber ist ja schon eine Zitrusfrucht. Also wie ist das dann im Winter? Also das ist
ja, die trägt dann halt, ich meine, einfach keine Früchte. Also wie man die jetzt überwintert, kann ich hier nicht sagen. Aber man kann sie kaufen und man kann sie das ganze Jahr auch...
Ja, dann hol dir doch mal eine Satsuma.
Ja, hab ich auch schon.
Was hält dich ab?
Katzen.
Ach so.
Also noch heute musste ich meine Minze und meinen Rosmarin
in Sicherheit bringen in den oder
Äther,
beerdigen.
In den Äther des Mülleimers schicken, weil ja, die Katzen, die meine Freundin und ich haben, mittlerweile den Weg zur Fensterbank wiedergefunden haben,
oh nein,
auf dem die Pflanzen standen.
Wie groß sind die mittlerweile?
Oh, die sind, also die Minzpflanze war locker schon.
Oh, weißt du, dass ich die Katzen meine?
Ja, natürlich, das ist mir klar. Ja, sind gewachsen. Sind über, also faktisch ist es wohl so, dass eine Katze wohl nicht mehr als Kätzchen zählt, wenn sie ein Jahr alt ist.
Mhm.
Die sind jetzt halt 5-6 Monate alt in etwa. Eigentlich wäre jetzt die Kastration fällig bald. Das ist so das Alter und die sind schon also deutlich gewachsen. Wenn man sich so die Fotos ansieht, wo wir die bekommen haben, da war es auch noch so, da konnte man sie noch mit einer Hand wirklich ganz einfach und gemütlich hochheben. Mittlerweile sind es halt, ja, ne, sind auf dem Weg zum Kater halt, ne, zum dicken Kater. So, ne, werden schwerer, man kann sie nur noch mit zwei Händen hochheben.
Sind die beide männlich?
Sind beide männlich, ja. Ja. Also beginnt halt auch tatsächlich schon, was heißt jetzt beginnt, jetzt läuft schon eine ganze Weile, ja, so ein bisschen diese Machtkampfgeschichte, weil es ist dann so, wenn, ne, Katzen quasi so noch nicht kastriert sind, gerade männliche Katzen, ja, üben die halt noch so Revierkämpfe.
Ne?
Genau, ja. Da geht es halt ums Territorium, die käbbeln sich oft, die, ja, ne, sind zum Teil sehr wütend aufeinander oder so fühlt es sich manchmal an.
Ja gut.
An und für sich sind es halt die kuscheligsten Kater, die man haben könnte, glaube ich. Aber wenn sie spielen, dann wird das Spielen mittlerweile immer brutaler. So,
okay.
Also so wirkt das zumindest. Und da,
dieses Mal musste deine Pflanze dran glauben.
Ja, dieses Mal, also noch heute am Morgen sprang Artorias auf die Fensterbank, auf die er nicht sollte, knabberte an einer Pflanze, auf die er nicht sollte. Und als ich ihn dann wegheben wollte, dachte er sich, ach komm, jetzt schmeiße ich Rosmarin und Minze mal auf den Boden. Ja.
Tja.
Ja, das ist Karma. Ne? Ich will ihn da runter und er zeigt mir, ja komm, hier ist deine Pflanze kaputt. Ja,
das ist natürlich blöd, wenn man dann keinen Balkon oder so hat.
Nee,
wenn man
das ist echt,
kann.
Ja, ja, das ist echt ein bisschen ärgerlich, aber dann machst du nichts.
Ja.
Die Minze war auch schon nicht mehr schön, muss man sagen.
Okay.
Also alles gut. Die ist echt groß geworden und hat Blüten getragen, die ganze Wohnung immer zugestaubt haben. Also meine Minze hat Blüten, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die war echt irgendwie 40, 50 Zentimeter gefühlt hoch und hatte Blüten. So weiße.
Okay.
Ganz komisch. Also, keine Ahnung, vielleicht hatte ich eine komische Minzsorte oder so.
Wer weiß, vielleicht hat euch der Blütenstaub ja high gemacht.
Ja, aber musste auf jeden Fall dran glauben. Ja, also, genau.
Ja, wir sind fast am Ende.
Ja, wir sind nahezu am Ende.
Nahezu am Ende. Ja. Also, entweder haben wir jetzt noch eine super kurz knackige Geschichte.
Ja.
Oder das ist die erste Folge mit marginaler Unterlänge.
Na, ich habe, wie immer, ich habe mir noch ein paar Notizen, keine Sorge.
Okay.
Also ich kann noch eine kleine Geschichte raushauen. Und zwar war ich ja, fand ja vorhin meinerseits ein, ich würde mal sagen, freudscher Versprecher statt. Und statt YouTube
hast du YouPorn
habe ich
gesagt.
YouPorn gesagt. Und das ist ja, ja, wie wahrscheinlich viele der Zuhörer nie im Leben gehört haben werden. Ja, eine Internetseite, auf der...
Ich glaube, es ist sogar die größte, oder?
Kann sein, dass es die größte Pornoseite ist.
Ja.
Auf jeden Fall ist eine der größten, ich meine, es ist eine der größten deutschen Porno-Publisher, My Dirty Hobby. Und die haben jetzt in Dortmund...
Ich habe davon ein Foto gesehen.
Ja.
Du Lukas?
Ja.
Schmü?
Ja, Schmü.
Der hat davon ein Foto geschickt.
Die haben in Dortmund eine Jubiläumsfeier gehabt.
Ja. Und zwar in einem ganz besonderen Gebäude.
Genau, in einem Gebäude, in dem man erst war. Also ich sag mal zumindest die Firmenfeier eines, ja, ich sag mal eines Porno-Publishers und Vertrieb quasi, nicht erwarten würde. Und zwar fand diese Feierlichkeit statt in einer Kirche.
Ja. Die ist so eine entweihte Kirche, wo man so Veranstaltungen machen kann. Und
also es gibt ja so Eventkirchen.
Ja, eines Tages bekomme ich plötzlich ein Foto von einer rot angestrahlten Kirche, wo vorne ein Banner hängt mit My Dirty Hobby drauf.
Ja.
Und mit dem Kommentar, ja, vielleicht finde ich Kirche doch ganz okay.
Hat er dir das privat nochmal geschickt?
Nee, das war in einer Gruppe.
Ach so, ah, okay. Ja gut, weil ich hatte das gesehen, er hatte das auf Instagram hochgeladen.
Ja.
Und also tatsächlich war da einfach so eine Jubiläumsfeier. Und da waren halt auch Pornodarstellerinnen wohl und alles Mögliche. Also halt.
Aber halt in der Kirche.
Ja, halt in der Kirche. Also wo man halt so eine Firmenfeier jetzt nicht erwarten würde.
Ja, aber ich meine, das ist ein schönes Gebäude.
Ey, das Ambiente, ja schon mal. Das Ambiente in solchen Geschichten ist tatsächlich immer cool.
Ne? Also. Habt ihr da nicht die Abschlussveranstaltung von deiner Ausbildung irgendwie gemacht?
Mhm.
Oder war es eine andere Kirche?
Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Kirche war. Es könnte dieselbe Kirche gewesen sein, aber ja, ich hatte quasi im letzten Jahr, ich habe ja meine Ausbildung nur in 2 Jahren abgeschlossen und im zweiten Jahr meiner Berufsausbildung ist es so gewesen, dass eine Realveranstaltung geplant werden sollte von unserer Klasse aus. Und wir hatten eine Veranstaltung, die nannte sich Artort Nordstadt, in der es darum ging, die Dortmunder Nordstadt in einem etwas anderen Licht darzustellen, als es so in den Medien oftmals stattfindet. Also die Dortmunder Nordstadt gilt halt als erstmal multikulturelles Viertel, aber zweitens leider auch als kriminelles und dreckiges Viertel, und wir wollten diesem Klischee halt quasi so ein bisschen widersprechen, haben Künstler und Artists in der Nordstadt gesucht und eine Veranstaltung in dieser Eventkirche in der Nordstadt gemacht, um quasi auch kulturelle und künstlerische Fertigkeiten, die dann eben aus der Nordstadt kommen, eben eine Bühne zu geben. Das war auch sehr cool. Also die Veranstaltung war sehr cool und ich fand auch das Ambiente in der Kirche mega. Also das war schon sehr cool. Also so eine Veranstaltung in der Kirche fand ich persönlich gut.
Ja. Waren ja auch schon öfter für Konzerte in Kirchen. Also war das Agnes Obel? Wie hieß sie?
Nee, Alice Faye-Belou.
Alice Faye-Belou in Köln. Faye-Belou hatten wir gesehen. Auch in der Kirche.
Mhm.
Aber das war keine entweihte Kirche, glaube ich.
Mhm.
Das war eine, die noch im Betrieb ist. Aber die Musik von ihr hat dem wahrscheinlich trotzdem ganz gut gepasst, so, der Gemeinde. Und das war auch wirklich ein tolles Konzert.
Ja.
Sah super cool aus. Oder dann in dieser entweihten Kathedrale in, Nijmegen?
Nijmegen, ja.
Ja, Amun-Ra Akustik, das war auch richtig, richtig cool. Also, obwohl ich jetzt mit Kirche nicht so viel am Hut habe, sind die Gebäude doch, finde ich, jedes Mal ziemlich beeindruckend. Und gerade so Konzerte und sowas, das ist schon jedes Mal ziemlich cool. Gut, ich habe ja auch früher im Chor gesungen und so Orchestersachen und sowas gemacht, dann sind Konzerte irgendwie auch oft so in Kirchen.
Ja, aber ich finde es auch cool, wenn so eine Akustik in der Kirche ist ja nicht zwangsläufig leicht zu
zügeln. Ist sehr, sehr hallig.
Ja, weil Kirchen schwierig. Halt immer so hallig sind.
Ja.
Und da bieten sich so etwas kleinere Eventkirchen. Da gibt es beispielsweise auch die Christuskirche in Bochum. Da habe ich Solstafir ja mal gesehen.
Ach.
Und das war auch sehr cool. Also das war, die sind halt auch, ne, sie sind auch eine Eventkirche und haben, wenn dann Konzerte stattfinden, auch echt sehr, sehr coole Konzerte immer am Start gehabt. Also immer irgendwie besondere Bands, die auch besondere Shows in diesen Kirchen gemacht haben. Das war eigentlich, also muss ich sagen, jede Show, die ich in der Kirche gesehen habe, hatte irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre irgendwie.
Ja, das habe ich auch so erlebt, dass gerade bei solchen Konzerten sich die irgendwie noch mal mehr Gedanken als sonst machen und noch mal irgendwas besonders machen, weil das für die Bands dann auch in der Regel halt wirklich was Besonderes ist.
Ja.
Ist jetzt nicht der der Standardveranstaltungsort, den man so kennt.
Nee, absolut nicht. Ja, und das dachte sich auch My Dirty Hobby.
Genau, ja. Machen wir doch mal was Besonderes.
Und die dachten sich doch, ach komm, laden wir uns mal ein paar Pornodarstellerinnen in die Kirche ein. Michaela Schäfer war da beispielsweise.
Der Name sagt mir jetzt tatsächlich nichts.
Michaela Schäfer ist doch die Promi Deutschlands schlechthin. Das ist doch eine der, ich glaube, ehemals oder bis heute wahrscheinlich bekanntesten Pornodarstellerin, war schon mal im Dschungelcamp und so. Ist so ein typischer RTL-Promi halt. Also wirklich so 0815 klassischer RTL-Promi. Sei froh, dass du es nicht
kennst. Ich weiß nicht,
das ist so,
wo ich da hinterm Berg gewohnt habe, aber der Name sagt mir gerade echt nichts.
Echt nichts? Michaela Schäfer ist so eigentlich jeden zweiten Tag in der Bild-Zeitung so zu sehen.
Ja, Drecksblatt.
Ja.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort.
Bin ich bei, ey, du. Da bin ich bei.
Oh Mann.
Gut, alles klar. Ja, dann sind wir bei einer Länge, die für unsere Teezeit. Ja,
absolut in Ordnung.
Wieder relativ
plus,
üblich
minus
ist.
2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Ihr findet uns ja auf allen möglichen Plattformen, privat, Teezeit, bla bla bla, Gedöns. Guckt einfach mal hier dies, das. Und damit verabschieden wir uns.
Bis das war ein sehr schönes Abschlusswort.
Das war wirklich wunderschön. Also ich muss sagen, ich habe die Kurve nicht bekommen und bin dann gegen die Wand gefahren. Ja, damit verabschieden wir uns.
Ja.
Und hoffentlich dann zur nächsten.
Ja, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Gut.
Gut. Tschüss.